Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Gisela Knuth
und Manfred Arendt. Wir starten mit einer Huldigung an den Frühling in die heutige Sendung. Frühlingshaft wird es auch bei Tönebühlen an der Weser. Was sie auf dem traditionellen Frühlingsmarkt erwartet, weiß Amelie Dannert. In unserer Geschichtenecke gibt es diesmal eine Richtigstellung des Märchens Schneewittchen. Und mit dem erfolgreichen Extremkletterer Alexander Huber sprechen wir über die Lebensschule Klettern. Dem liebsten Kind der Deutschen widmet sich heute unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt. Und wir schauen mal, was es in der Natur Gesundes wie Leckeres an Kräutern gibt. Zu guter Letzt blicken wir zurück ins 16. Jahrhundert. Was 1513 entdeckt wurde, erfahren Sie gleich. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Für 44% der Deutschen ist der Sommer die schönste Jahreszeit. Der Frühling ist die schönste Zeit. Das fand eine der bedeutendsten Dichterinnen des 19. Jahrhunderts, nämlich Anna Elisabeth Franziska Adolfina Wilhelmina Ludovica Freiin von Droste zu Hülshoff, bekannt als Annette von Droste-Hülshoff. Christiane Meyer liest das gleichnamige Gedicht.
Der Frühling ist die schönste Zeit. Was kann wohl schöner sein? Da grünt und blüht es weit und breit im goldenen Sonnenschein. Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, das Bächlein rauscht zu Tal. Es grünt die Saat, es blinkt der See im Frühlingssonnenstrahl. Die Lerchen singen überall, die Amsel schlägt im Wald. Nun kommt die liebe Nachtigall und auch der Kuckuck bald. Nun jauchzet alles weit und breit, da stimmen froh wir ein. Der Frühling ist die schönste Zeit. Was kann wohl schöner sein?
Schmilzt
Pünktlich zum Frühlingsbeginn wird bei Töneböen an der Weser in der Fischbäckerstraße 31 dem Frühling gehuldigt. Am Samstag, den 21. März, verlockt ein bunter Frühlingsmarkt ab 11 Uhr zu einer kleinen Auszeit. Was die Besucher erwartet, weiß Amelie Dannert von der Julius-Töneböen-Stiftung.
Wir wollen gemeinsam den Frühling willkommen heißen und einfach mal so ein bisschen in Stimmung kommen. Wir haben ganz viele verschiedene Aussteller, die Handarbeiten zeigen, Holzarbeiten, kreatives Strickarbeiten. Wir haben Marmeladen, Honig, wir haben verschiedene Leckereien. Wir haben Aussteller, die mal ein Eierlikörchen passend zu Ostern mitbringen. Mittlerweile haben wir sogar eine Ausstellerin dabei, die einen Laserdrucker hat und daraus verschiedene Sachen kreiert. Der Frühlingsmarkt findet drinnen in unserem Speisesaal statt. Wir wollen einfach ein bisschen wetterunabhängig sein. Natürlich hoffen wir auf Sonnenschein, aber man weiß es ja nie.
Auch österliche Dekoartikel wird man auf dem Frühlingsmarkt finden. Neben den zu besichtigenden Ständen ist natürlich auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Und zwar von süß bis herzhaft.
Es wird wieder Waffeln geben, die unsere Einrichtungsleitung Angelika Rudolf backt. Aber es gibt auch ein breites Sortiment an Kaffee und Kuchen aus der Cafeteria. Für die, die es lieber herzhaft haben wollen, gibt es Bratwurst vom Grill. Auch in vegetarisch, wer mag. Und der Bratwurststand ist dann vor der Tür vom Haupteingang zu finden.
Bei freundlichem Wetter können die Besucher auch draußen sitzen. Nämlich auf der Terrasse der Cafeteria. Wer noch kurz entschlossen beim Töneböen Frühlingsmarkt als Aussteller dabei sein möchte, der kann sich bei Amelie Dannert melden.
Also bei unserem Frühlingsmarkt ist es tatsächlich so, dass wir immer noch mal einen Puffer haben. Also falls jemand doch noch spontan Lust und Laune hat, als Aussteller dabei zu sein, kann er sich sehr gerne bei mir melden. Das ist die Hamelner Vorwahl, dann die 797 und die 434.
Der Frühlingsmarkt bei Töneböen an der Weser in der Fischbäckerstraße 31 am Samstag, den 21. März, kann von 11 bis 16 Uhr besucht werden. Die Veranstaltung ist natürlich barrierefrei.
Grün, tausend Blumen erblühen, auch das Herz vor Sehnsucht glüht. In dieser Zeit ist es wieder so weit, dass in puncto Liebe irgendwas geschieht. Junger Mann im Frühling möcht nicht gern allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweien sein. Ja, was macht sie dann? Ja, was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur, denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht gern allein sein. Ja, was macht er dann? Ja, was macht er dann? Da lacht sich einer an. Thank you.
Und nun kommen wir zu einer Richtigstellung des Märchens Schneewittchen und die sieben Zwerge. Verfasst wurde sie von einer der hochkarätigsten Kinder- und Jugendbuchautorin, der 1936 in Wien geborenen Christine Nöstlinger. Den Text liest Jürgen Schormann.
Und lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Hier lügt das Märchenbuch. Für die, die sich an das Happy End des Märchens nicht mehr erinnern, da stolpern die Zwerge mit dem Sarg. Das giftige Apfelstück springt aus Schneewittchens Mund. Schneewittchen ist wieder lebendig. Hochzeit wird gehalten und die böse Stiefmutter muss in rotglühenden Eisenpantoffeln so lange tanzen, bis sie tot umfällt. Kann sich irgendeiner außer einem chronischen Schwachkopf vorstellen, dass ein Mensch von edlem Charakter, weichem Gemüt und guter Seele bei dieser Art von Vollzug der Todesstrafe lachend zuschaut? Doch kaum. Dem Prinzen drehte es auch regelrecht den Magen um. In sein seidenes Schnupftuch musste er kotzen. Und was ihm am meisten Übelkeit verursachte, war der Umstand, dass Schneewittchen mit keiner Wimper zuckte, sondern vom Hochzeitskuchen naschte, während die Stiefmutter in ihrer Höllenpein brüllte, dass alle Schlosswände wackelten. »Herr im Himmel, was habe ich mir da für ein verrohtes Stück angeheiratet?« dachte der Prinz voll Entsetzen. Und dieses Entsetzen wurde er nicht mehr los, obwohl Schneewittchen zu ihm immer lieb und zärtlich und gut war. »Alles Verstellung«, sagte der Prinz, der dann schon König war. »Ich hab ihr wahres Gesicht gesehen.« Er machte Schneewittchen auch keine Kinder, denn er wollte keine Nachkommen von so einer Frau. So starb Schneewittchen kinderlos und der Thron hatte keinen Erben. Und der Prinz ließ die Republik ausrufen und erst die lebte dann zufrieden und glücklich bis an ihr Ende.
Jürgen Schormann las »Schneewittchen, eine Richtigstellung« von der mit Auszeichnungen überhäuften österreichischen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger. Nöstlinger starb 2018 in ihrer Heimatstadt.
Der Prinz für Schneewittchen müsste lustig sein. Hand in Hand spazieren gehen im Mondenschein, die Hausarbeit verrichten und aufs Fernsehen verzichten, einkaufen gehen und den Rasen mähen.
Er kocht nur Bio und versorgt die Kinderlein, er wäscht die Wäsche und er putzt das Eigenheim. Er kann alles reparieren und Schneewittchen kann regieren, auf alle Zeit in Ewigkeit.
Wird gesucht, am besten klug und betucht.
Und wenn möglich, bitte nicht allzu hässlich.
Auch nicht verflucht oder bereits schon gebucht.
Und wenn möglich, bitte nicht oberflächlich.
Melden Sie sich, die Traumfrau wartet auf dich. Und zum Schluss ist der große Preis ein Kuss. Vor allem muss er sie von Herzen lieben.
Mit ihr reden, sie verstehen, mit ihr fliegen.
Soll sie nur auf Händen tragen und ihr schöne Sachen sagen.
Der für sie singt und Blumen bringt.
Er sollte Briefe schreiben und auch an sie glauben.
Ihre Schönheit sehen und den Atem rauben.
Er soll meinen, was er sagt, immer wenn Schneewittchen fragt.
Liebe bleibt durch Ehrlichkeit.
Prinz wird gesucht, am besten klug und betrucht. Und wenn möglich, bitte nicht allzu hässlich. Auch nicht verflucht oder bereits schon gebucht. Und wenn möglich, bitte nicht oberflächlich. Melden Sie sich, die Traumfrau wartet auf dich. Und zum Schluss dann der große Preis.
Wenn man den anderen einfach nie vergisst.
Leichtigkeit ist, wenn man liebevoll das Leben teilt.
Leidenschaft ist das, was tief in unserem Herzen entfacht.
Lebendigkeit braucht es in der Zeit zu zweit.
Viele bekommen einen flauen Magen, wenn sie das berühmte Foto Mittagspause auf einem Wolkenkratzer ansehen. Die 1932 beim Bau des Rockefeller Centers entstandene Aufnahme zeigt 11 Männer beim Pausenbrot in 250 Metern Höhe. Ein solches Schwindelgefühl kann einen auch ereilen, wenn man die Fotos und Filme des Kletterers Alexander Huber ansieht. Der heute 57-jährige Oberbayer zählt zu den erfolgreichsten Allround-Bergsteigern der Welt. Atemberaubend sind Bilder und Videos von seinen Bergtouren. Ob Free, Solo, Alpin, Sport, Eis oder Speedklettern, Alexander Huber kann alles. Seit Jahrzehnten ist er im Extremalpinismus unterwegs. Bereits als Kind lernte er die alpine Bergwelt kennen, denn schon der Vater war und ist ein leidenschaftlicher Bergsteiger.
Mein Vater, der ist jetzt mit 86 Jahren immer noch in den Bergen unterwegs. Klar, die Berge werden kleiner, die er besteigt, aber er hat immer noch eine große Freude draußen. Wenn man dann ihn oben auf einem Berg sieht und dann dieses Leuchten in den Augen sieht, dann weiß man, er ist ein glücklicher Mensch. Und was will man mehr im Leben erwarten, als dass man als Mensch glücklich wird?
Mehrere Bücher hat Huber über das Klettern geschrieben. Der Berg in mir, Klettern am Limit, erschien 2007. 2 Jahre später veröffentlicht er Free Solo, ein Buch über das Klettern ohne Sicherung. Eines sei beim Klettern unerlässlich, meint Huber.
Wenn man einen Berg geht, dann braucht man natürlich einerseits ein gewisses technisches Wissen, rein die sportliche Ausbildung, dass man sich richtig bewegt am Berg. Aber ganz wichtig beim Bergsteigen ist, dass man Selbstvertrauen hat, das Vertrauen in sich selbst, dass man es kann. Und dazu gehört aber natürlich auch ein sehr gesundes Selbsteinschätzungsvermögen, weil ansonsten wird es beim Bergsteigen gefährlich. Ich würde schon sagen, dass wir als Bergsteiger recht bewusst sind, auch in Sachen Leben und Tod. Ich will auch nicht planlos in Gefahrensituationen hineinstolpern, sondern es ist sehr wichtig, dass wenn Gefahren da sind, man immer sehr wach ist, sehr hell und klar ist, damit man diesen Gefahren auch so begegnet, dass sie keine tatsächliche Bedrohung fürs Leben darstellen.
Extremklettern ist ein Sport, der nicht nur eine körperliche Herausforderung ist, sondern vielmehr auch als eine Art Lebensschule funktioniert, erklärt Huber.
Es ist tatsächlich so, dass Bergsteigen eine Auseinandersetzung mit sich selbst bedeutet, weil man ja einerseits selber seine körperlichen Fähigkeiten braucht, um überhaupt zum Berg raufzusteigen. Und genauso ist es aber auch eine geistige Auseinandersetzung. Es ist nicht immer so, dass am Berg alles glatt läuft. Und das ist damit auch eine Schule für das Leben. Mal funktioniert es einfach nicht so. Es hat einen Wettersturz oder man ist vielleicht auch gar nicht so fit oder es sind schlechte Bedingungen am Berg. Dann hat man dem Rechnung zu tragen. Wenn man dann trotz aller Rückschläge und trotz dem Aufwenden von viel Energie es am Ende doch zum Ziel schafft, dann ist es dafür umso schöner.
Wenn Alexander Huber nicht gerade am Berg kraxelt oder Vorträge hält, ist er leidenschaftlicher Bergbauer. Mit seiner Familie und seinen Bergschafen lebt er im Berchtesgadener Land. Die Verbindung zur Natur ist für ihn grundlegend wichtig.
Ich denke mal, ganz viel hängt davon ab, dass man gerne als Mensch draußen in der Natur ist, weil es immer noch genau das ist, wo wir herkommen von der Natur. Die Zivilisation haben wir uns geschaffen, aber wir kommen von der Natur. Und wenn man dann noch oben draußen ist, über den Dingen steht, dann ist halt einfach genau dieses sensationelle Gefühl da. Man ist in erhabener Position. Und das ist das Gefühl, was einem beim Bergsteigen vermittelt wird.
2024 wurde bei Alexander Huber ein Gehirntumor diagnostiziert.
Und so wird dann letztes Jahr dann diese Diagnose da war, ich habe einen Hirntumor, da muss ich sagen, war das Ganze dramatisch für einen Moment, aber ich konnte aufgrund von der Bildgebung doch gleich sehen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit ein gutartiger Tumor ist. Die spannende Frage bei einem Hirntumor ist natürlich am Ende schon, wenn es operiert werden kann, was hinterlässt es dann für Spuren, weil dann vielleicht doch auch gesundes Hirngewebe entnommen werden muss. Und ich habe auch, sage ich jetzt einmal, einen mittelgradigen Parenchymdefekt im Gehirn. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich komplett einschränkt. Ich habe meine Einschränkungen, aber mit denen kann ich leben. Und so gesehen bin ich auf der glücklichen Seite und sehe positiv in die Zukunft.
Zuletzt erschienen ist sein Buch »Die Angst, dein bester Freund«, in dem er die Angst als lebenswichtigen Begleiter schildert. 2025 beim Malik Verlag als Taschenbuch herausgekommen.
Was macht der Meier am Himalaya? Wie kommt der Meier, der kleine Meier, auf den großen Himalaya? Rauf, ja, yeah, das kommt er. Ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Meier. Er macht nen Rutsch und ist futsch. Alle weinen um den einen, um Professor Friedrich Wilhelm Meier. Alle fragen, alle klagen, denn der Schmerz um Meier, der ist ungeheuer. Morgen fährt er als Gelehrter nach dem höchsten Punkt des Himalaya. Welch ein Schreck, er geht uns weg. Und jeder fragt im Publikum, warum? Was macht der Meier am Himalaya? Wie kommt der Meier, der kleine Meier, auf den großen Himalaya? Rauf, ja, das konnt er. Ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Meier. Er macht nen Rutsch und ist futsch.
Mit dem liebsten Kind der Deutschen beschäftigt sich unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt in seiner heutigen Randbemerkung.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, da springt mir doch schon am frühen Morgen aus der Tageszeitung eine große Überschrift in die Pupillen. Der Deutschen liebstes Kind. Bei mir riecht sich da sofort etwas, nämlich Widerspruch. Die Deutschen gibt es nur als statistische Einheit, denn mit so einer Formulierung sind nur alle gemeint, die im Besitz eines bestimmten Papiers sind, das besagt, dass man zu den Angehörigen dieses Staates gehört. Statistik? Ja. Menschen? Nein. Da ist jeder für sich ein ganz eigenes Individuum, wie wir als Kinder zu sagen pflichten. Ich hatte mich schon früher einmal gegen eine Vereinnahmung gewehrt, als in großen Lettern verkündet wurde, wir sind Papst. Als Protestant war und bin ich noch nicht einmal ein klitzekleines Stückchen Papst. Abgesehen davon, dass ich auch nicht ansatzweise allwissend bin. Sogar nicht mal besserwissend. Zuerst muss ich feststellen, dass ich bei der Deutschen liebstes Kind rein zahlenmäßig raus bin. Ich habe nur ein Kind, da ist kein Platz für Konkurrenz. Fragt mich jemand, manche hast Kinder? Dann pflege ich zu antworten, ja, eine Kinder, alles Jungs. Bei dem Zeitungsartikel war dann schnell zu erkennen, es geht gar nicht um kleine Mariellen oder Gnossen. Da stieren mich zwei riesige starre Doppelkliesen, also Scheinwerfer in Form von Kulleraugen, an. Sie gehören zu einem hochmodernen Auto. Wenn mein Kind so aussehen würde wie der abgelichtete fahrbare Untersatz, dann fiele es mir bestimmt schwer, mich ihm mit Liebe zu öffnen, weder mit offenen Armen noch mit offenem Herzen. Geöffnet würden da nur Türen zum Einsteigen und zum Aussteigen. Noch krasser geht es da ja bei den Schwaben zu. Sie sprechen heiliges Blechle. Da wird der Blechkasten, das wird immerhin erkannt, in die Nähe des vorhin angesprochenen Oberhirten gerückt. Erbarmung, kann ich da nur stöhnen. Mein Status in dieser Angelegenheit, ich gehöre da offenbar zu einer Minderheit, die das Auto weder als Statussymbol noch als Lebewesen betrachtet, sondern als Transportmittel, das man ordentlich bedienen und pflegen sollte, dem man aber kein Unrecht zufügt, wenn man eine Herzenszuwendung unterlässt. Zu einer Minderheit zu gehören, bereitet mir keinem Kummer. Wie Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, ja wissen, bin ich als Ostpreuße in unserem heutigen Gemeinwesen nur eine Randfigur, die sich mit Randbemerkungen bemerkbar macht.
Alles singt auf dieser Welt, weil das allen gefällt. Singt das Vöglein am Baum und das Engelchen im Traum. Auch der Mensch hat Melodie, auch der Frosch irgendwie. Alles singt, was es kann, selbst mein Auto fängt schon an. Mein Auto kann schön singen, schön singen, schön singen. Und hörst du es erklingen, dann komm ich, dann komm ich, dann komm ich. Mein Auto liebt mein kleines, mein kleines, das wird sehr bald auch deines, doch für dich, doch für dich, doch für dich. Das ist nicht nur ein musikalischer Scherz, oh nein, das ist mein romantisches Auto mit Herz. Toll. Mein Auto kann schön singen, schön singen, schön singen, es wird ins Glück uns bringen, dich und mich, mich und dich, dich und mich. Und die Autohupe fleht, dass kein Herz widersteht, und sie ladet dich ein, bitte komm zu uns herein. Merk dir ein für allemal dieses Liebessignal, hörst von fern du den Tod, weißt du, ach, da kommt er schon. Mein Auto kann schön singen, schön singen, schön singen, und hörst du es erklingen, dann komm ich, dann komm ich, dann komm ich. Mein Auto liegt mein kleines, mein kleines, mein kleines, das wird sehr bald auch deines, dann für dich, dann für dich, dann für dich. Das ist nicht nur ein musikalischer Scherz, oh nein, das ist mein romantisches Auto mit Herz, horch. Mein Auto kann schön singen, schön singen, schön singen, es wird ins Glück uns bringen, dich und mich, mich und dich, dich und mich.
Pflanzen, die als Unkraut bezeichnet werden, sind objektiv betrachtet wahre Schätze für die gesunde Küche. So manches Unkraut liefert weit mehr Vitamine, Mineralien und andere Vitalstoffe als sorgfältig gezüchtetes Kulturgemüse, sagt die zertifizierte Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf.
Verteufeln sollte man zum Beispiel den Girsch nicht, den fast jeder im Garten hat und alle stöhnen, weil er natürlich auch eine Pflanze ist, die sich sehr schnell ausbreitet durch ihre Wurzelausläufer und sehr hartnäckig ist. Also den kann man ausreißen, der kommt sowieso irgendwo wieder. Der sucht immer so ein bisschen Schutz zwischen anderen Pflanzen, aber dominiert dann auch schnell die Pflanze. Also wenn man den in der Staude hat, wird man ihn eigentlich so gut wie gar nicht mehr los, außer man buddelt die ganze Staude aus. Aber den Girsch gänzlich zu verteufeln ist sehr schade, weil er ist A, sehr schmackhaft, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Wildkräutersalat. Da kann ich nämlich die Blättchen mit dazwischen nehmen. Oder ich könnte zum Beispiel auch den Girsch mit anderen Kräutern mit in die Kräuterbutter machen. Das mache ich total gerne, zum Beispiel mit Brennnessel, Spitzwegerichblätter damit zu, so 2-3. Oder wenn man später im Jahr dann Kapuzinerkresse hat oder man peppt einfach so einen normalen Kopfsalat damit auf. Der hat ja an sich nicht so wahnsinnig viele Inhaltsstoffe.
Also, am besten öfter mal mit offenen Augen durch die Natur gehen oder auch schauen, was der eigene Garten zu bieten hat. Vieles ist nicht nur ausgesprochen gesund, sondern auch sehr schmackhaft, wie zum Beispiel das kleine Gänseblümchen, das uns das ganze Jahr über einen unglaublichen Reichtum an Inhaltsstoffen bietet.
Angefangen vom Vitamin C über Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor und Eisen. Da kann so manches Kulturgemüse sich nur blass hinter verstecken. Auch das Gänseblümchen kann man nicht nur auf Salaten genießen, sondern man kann es auch auf Suppen obendrauf streuen. Dann öffnen sich die Blüten nochmal. Die sind ja sonst oft geschlossen, wenn man das verwendet. Und die Knospen können wie Kapern gegessen werden, genau wie die Knospen der Kapuzinerkresse. Kann man dann in so einem Essig Wasser leicht aufkochen, Essig, Salz vermischen, die Knospen rein und aufkochen und dann ziehen lassen und hinterher luftdicht im Kühlschrank aufbewahren und dann kann man die wirklich über einige Zeit genießen, so wie Kapern, zum Beispiel über Backofengemüse. Das ist super lecker. So kann man sich seine eigene Sterneküche für umsonst basteln.
Auch die in vielen Gärten unbeliebte Brennnessel lohnt es sich, auf den Speiseplan zu setzen. Wie man sich dieser Pflanze am besten nähert, weiß Cordula Alsdorf.
Also ich würde die immer mit Handschuhen pflücken, das ist klar. Und dann entsprechend einfach mal kräftig abstreifen, so den ganzen Stiel entlang die Blätter abstreifen und dabei so ein bisschen drücken. Dabei brechen die Brennhaare und nach dem Waschen dann vielleicht nochmal mit dem Geschirrtuch schön trocken drücken. Dann sind die Brennhaare wirklich kaputt und wenn ich es dann zerschneide im Salat, dann passiert nichts mehr.
Ähnlich weit verbreitet ist die Knoblauchsrauke, die blutreinigend und harntreibend wirkt und bei Atemwegserkrankungen Verwendung findet.
Die wächst an Wegrändern, also überall da, wo man mal vielleicht spazieren geht, mal drauf achten. Die sieht ähnlich aus wie eine Brennnessel, hat aber keine Brennhaare, ist also auch so hellgrün und hat kleine weiße Blütchen. Und wenn man die probiert, die Blätter, dann schmecken die leicht knoblauchartig. Die sind geschmacklich ähnlich wie Bärlauch und Knoblauch, aber wesentlich zarter. Und die kann man super auch zum Beispiel in Salat mit reinmachen. Sollte man nicht erhitzen, weil dann verlieren sie ihr Aroma.
Viele Kräuter, vornehmlich die Gewürzkräuter, kann man auch problemlos im Topf halten. Wie zum Beispiel den sehr kalziumhaltigen Koriander.
Der ist petersilienartig zu verwenden, aber der hat einen seifigeren Geschmack. Aber gerade der Koriander ist wirklich super gesund. Er enthält nämlich auch ganz viel Phosphor. Und Phosphor ist wieder wichtig zur Herstellung und Speicherung von Energie. Wenn man den blühen lässt, dann verteilen sich eben die Samen. Ich hatte den im Hochbeet und der hat mich jedes Jahr mit 50 Pflanzen erneut erfreut. Und die muss man dann halt rausmachen und vereinzeln. Der ist wirklich sehr vermehrungsfreudig. Und dann kann man ja die Samen trocknen. Koriandersamen sind, wenn man die klein macht, zusammen mit Kümmel zum Beispiel und Fenchel, kann man sie super ins Brot mitmischen. Das ist ein tolles Brotgewürz.
Auch die an Inhaltsstoffen reichhaltige Petersilie sollte in keiner Küche fehlen.
In der Petersilie haben wir den Phosphor und der Phosphor ist wichtig, wie gesagt, zur Herstellung von Energie. Den brauchen wir einfach auch, damit alles im Stoffwechsel gut funktioniert. Und das Magnesium ist ja auch reichlich in Petersilie und Schnittlauch, in Kresse, die kriegt man ja heute auch überall zu kaufen, in Dill und im Basilikum vorhanden. Und das wiederum ist wichtig für Herz, Muskel und Nerven. Es ist aber auch wichtig für die Blutdruckregulation. Das lohnt sich doch wirklich mal nicht zur Knorrtüte zu greifen, sondern mal frische Kräuter ranzumachen, weil es einfach eine andere Qualität hat.
Der gesundheitliche Nutzen von regelmäßig verwendeten Wild- und Gewürzkräutern ist enorm, erklärt Alsdorf.
Viele dieser Kräuter sind stoffwechselanregend, haben eine sehr positive Wirkung auf den ganzen Nieren- und Blasenbereich, wirken also harntreibend, entwässernd, entgiftend, entkrampfend, schleimlösend bei Erkältung. Solche Sachen wie Rosmarin, Thymian, wissen wir ja, Thymian ist ein super Hustensaftmittel. Und viele dieser Pflanzen enthalten ja Senfglykoside, das zum Beispiel bei der Knoblauchsrauke auch wichtig ist. Und das wiederum wirkt sich antibakteriell aus und wassertreibend, auswurffördernd. Man hat auch all diese Kräuter ja in der Heilkunde verwendet. Die sind ja über Jahrhunderte und manche über Jahrtausende schon immer von den Mönchen und Nonnen angewandt worden. Und damit wurde ja viel geheilt, als es noch nichts anderes gab. Und es hat auch funktioniert.
Also nicht so viel über das sogenannte Unkraut schimpfen, sondern es lieber einfach mal essen. Es gibt unzählige Rezepte, wie Wildkräuter schmackhaft eingesetzt werden können. Mit der zertifizierten Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf sprachen wir über Wild- und Gewürzkräuter.
Fürs Gurkendressing fehlte mir ein kräutriges Gewürz. Ich läute meiner Nachbarin mit meiner Küchenschürz. Die ist wirklich hilfsbereit, doch nicht an diesem Tag. Sie öffnet mir, ich sag, ich hab eine Frage. Haben Sie ein Dildo? Haben Sie ein Dildo? Sie haben bestimmt eine Menge Dildo, denk ich mir. Haben Sie ein Dildo? Haben Sie ein Dildo? Ich krieg ein Watschen und sie haut mir zu die Tür. Kräuter, die sind super gut für den Bauch. Ja, und ganz nebenbei für den Schniedel auch. Und wirst du jetzt ein kleines bisschen rot, dann mach dir doch ein Schniedellauchbrot.
Ein Schniedellauchbrot.
Kurz drauf geht meine Nachbarin mit High Heels aus dem Haus. Ich find, dass sie lieb stöckelt, a ganz a gräse Maus. Sie läut bei mir mit einem Kräuterbüschel in der Hand. Und was sie sagt, das find ich allerhand. Ich hab ein Dildo, ich hab ein Dildo. Und wenn sie wollen, können sie meinen Dildo haben. Ich hab ein Dildo, ein Haufen Dildo. Sie, jetzt schauen sie mal, was mein Dildo kann. In Helsinki aß ich Salat im Bett. Ja, und am Abend hab ich wie ein Vinaigrette. Und fehlt mir für Salatsauce noch ein Gurkenkraut darin, dann zögern ich und frag die Nachbarin. Haben Sie ein Dildo? Wie ich Sie kenne, haben Sie ein Dildo für mich. Haben Sie ein Dildo? Haben Sie ein Dildo? Dann kriegst du ein Watschen, so ist das Leben Sellerie. Und wenn dich jemand fragt, jetzt einmal ganz ehrlich, die besten Kräuter, die gibt's im Basilikum Valley.
Im Basilikum Valley. Im Basilikum Valley.
Wissen Sie, wer den Pazifik entdeckt hat? Es war nicht Christoph Kolumbus, sondern der spanische Seefahrer Vasco Núñez de Balboa. Hans Wichmann taucht ein in die Geschichte des Jahres 1513.
Kolumbus hat nicht mehr erlebt, was er bei seinen Westfahrten wirklich entdeckt hatte, obwohl er mehrmals über den Atlantik fuhr. Zunächst hielt er Kuba für die Ostküste Indiens. Wenig später galt dann das mittelamerikanische Festland als Beginn Asiens. Doch schon bald wurden die spanischen Entdecker und Eroberer hellhörig, denn immer wieder vernahmen sie von Eingeborenen, voreilig Indianer genannt, dass nicht fern der Küsten, an denen sie gelandet waren, wieder ein Ozean beginne, riesig wie der, über den sie gekommen waren, ja noch größer, bis an den Rand der Welt. Und Gold sollte es dort an der westlichen Küste geben, in Hülle und Fülle. Das elektrisierende Wort war gefallen, Gold. Nichts hat die Entdeckungssucht entscheidender gefördert als das gelbe Metall, das immer dort war, wo man gerade noch nicht war. Im September 1513 machte sich eine Schar von Spaniern in Panama unter Führung eines gewissen Vasco Núñez de Balboa auf, die gelobten Gestade zu erreichen. Von 190 Mann blieben schließlich noch 67 übrig, nach mörderischem Marsch durch Dschungel und Hitze. Dann aber ist es soweit. Dort, von dem Berg aus, soll man, sagen die Indianer, das Südmeer sehen können. Der Dichter Stefan Zweig würdigte den feierlichen Augenblick am 25. September 1513 in seinen Sternstunden der Menschheit. In diesem Augenblick befiehlt Balboa der Mannschaft, Halt zu machen. Keiner soll ihm folgen, denn diesen ersten Blick auf den unbekannten Ozean will er mit keinem teilen. Allein und einzig will er für die ewige Zeit der erste Spanier, der erste Europäer, der erste Christ gewesen sein und bleiben, der, nachdem er den einen riesigen Ozean unseres Weltalls, den Atlantischen, durchfahren, nun auch den anderen, den noch unbekannten Pazifischen, erblickt. Langsam, pochenden Herzens, tief durchdrungen von der Bedeutung des Augenblicks, steigt er empor. Die Fahne in der Linken, das Schwert in der Rechten, einsame Silhouette in dem ungeheuren Rund. Langsam steigt er empor, ohne sich zu beeilen, denn das wahre Werk ist schon getan. Nur ein paar Schritte noch, weniger, immer weniger. Und wirklich, nun da er am Gipfel angelangt ist, eröffnet sich vor ihm ein ungeheurer Blick. Hinter den abfallenden Bergen, den waldig und grün niedersinkenden Hügeln, liegt endlos eine riesige, metallenspiegelnde Scheibe. Das Meer, das Neue, das Unbekannte, das bisher nur Geträumte und nie Gesehene, das Sagenhafte, seit Jahren und Jahren von Kolumbus und allen seinen Nachfahren vergebens gesuchte Meer, dessen Wellen Amerika, Indien und China umspülen. Der Rest ist Geschichte.
Hans Wiechmann erzählte die Geschichte der Entdeckung des Pazifischen Ozeans. Entnommen ist der Text der Geschichtechronik von Hans Joachim Friedrichs.
Was auch da draußen warten mag, entfernt sich mehr mit jedem Tag. Ich jag den Träumen hinterher, mein Herz, es wiegt so schwer. Egal wo mein Zuhause ist, bleibt etwas da, das ich vermiss. Es liegt auf mir so wie ein Fluch, nie das zu finden, was ich such. Die Sehnsucht ist mein Steuermann, sie zieht mich fort und treibt mich an. Und bin ich fort, dann will ich heim, sie lässt mich nie allein. Getrieben von der Einsamkeit, kein Meer zu tief, kein Weg zu weit. Und trotzdem komm ich niemals an. Die Sehnsucht ist mein Steuermann. Die Sterne, die am Himmel
Himmel stehen, sind wie Gefährten auf dem Weg. Der Abendwind trägt mich davon, mit Kurs auf Horizont. Die Ferne singt ihr altes Lied, das mich wie magisch zu ihr zieht. So strebe ich für alle Zeit allein nach der Unendlichkeit. Die Sehnsucht ist mein Steuermann, sie zieht mich fort und treibt mich an. Und bin ich fort, dann will ich heim, sie lässt mich nie allein. Getrieben von der Einsamkeit, kein Meer zu tief, kein Weg zu weit. Und trotzdem komm ich niemals an, die Sehnsucht ist mein Steuermann.
Und nun haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie.
Am Mittwoch, dem 18. März, wird zu dem Vortrag Unterlagen sortiert, Finanzen im Griff eingeladen. Endlich Ordnung in die eigenen Finanzen zu bringen, ist ein Vorsatz, den viele immer wieder aufschieben. Bankfachwirtin Heike Höfeld informiert über gute Strategien für Ordnungssysteme und motiviert, die gewonnene Struktur beizubehalten. Der zweistündige Vortrag findet in Kooperation mit Finanzbildung für alle statt, ein Angebot des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Beginn im Ökumenischen Zentrum Kleinberkel in der Schulstraße 23 ist um 15 Uhr. Eine Anmeldung zu dieser kostenlosen Veranstaltung unter der Hamelner Telefonnummer 202-1344 ist erforderlich.
Die Alzheimer Gesellschaft Hameln-Pyrmont lädt am Dienstag, den 24. März, zu einem Vortrag über neue Alzheimer-Therapien ein. Im Fokus stehen zwei neue Medikamente und ihre Wirkungsweisen. Referent ist Dr. Med-Jürgen Siebert, Oberarzt in der neurologischen Ambulanz im Agaplesion e.V. Bad Hildes Krankenhaus. Der Vortrag im Kaisers beim Paritätischen in der Kaiserstraße 80 in Hameln beginnt um 15 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung beim Senioren- und Pflegestützpunkt im Eugen-Reintjes-Haus in der Osterstraße 46 in Hameln ist erforderlich. Sie können sich natürlich auch telefonisch anmelden unter der Hamelner Nummer 202-3496.
Wir verabschieden uns von Ihnen wie üblich mit einem Zitat eines prominenten Zeitgenossen. Diesmal kommt der 1957 in Neu-Ulm geborene Fernsehmoderator, Schauspieler und Kabarettist Harald Schmidt zu Wort. Zivilcourage ist für mich die einzige akzeptable Form des Heldentums. In diesem Sinne, bleiben Sie mutig. Und natürlich gesund. Das wünschen Ihnen Gisela Knuth
und Manfred Arendt.
Thank you.
it's like.
Look around and you'll find out.